Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Könnten wir nicht vielleicht lernen, auf Gewalt zu verzichten und eine ganz neue Art Mensch zu werden? Das fragte Astrid Lindgren 1978, als sie in der Paulskirche mit dem Friedenspreis ausgezeichnet wurde. Eine gute, wichtige Frage, die heute drängender denn je zu sein scheint. Deshalb fehlt einer wie sie in dieser Zeit. Und genau dieser Lücke ist Katrin Hörnlein in ihrem Buch über Astrid Lindgren nachgegangen. Gleich ist sie damit bei uns zu Gast. In Astrid Lindgrens Stockholmer Wohnung stehen ihre Schuhe noch so unordentlich an der Garderobe. Das wirkt, als ob sie jeden Moment hereinkommen könnte, auch mehr als 20 Jahre nach ihrem Tod. Katrin Hörnlein, sie ist Redakteurin bei der Zeit für Kinder- und Jugendbuch, durfte in dieser Wohnung sogar auf dem Sofa sitzen. Das dürfen normale Besucher nicht, aber sie war ja auch mit Lindgrens Enkel, Urenkel Johann dort und hat auch noch viele andere Verwandte und Weggefährten der wahrscheinlich berühmtesten Kinderbuchautorin der Welt getroffen. Eine wie sie fehlt in dieser Zeit, heißt ihr Buch. Und ich freue mich jetzt darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Katrin Hörnlein.
Schönen guten Morgen, Frau Gerg.
Astrid Lindgren kennt ja irgendwie jeder. Es ist unglaublich viel auch über sie geschrieben worden. Und Sie sind auch noch vom Fach. Da kann ja sowas auch abschreckend sein, wenn es schon so viel Stoff gibt. Was hat Sie denn doch noch auf diesen schönen, eigenwilligen Zugang gebracht, sich Astrid Lindgren über ihre Freunde, Familie und andere, die Sie gut kannten, zu nähern?
Das war tatsächlich im Rahmen einer Recherche zu 75 Jahre Pippi Langstrumpf. Da war ich in Schweden unterwegs für die Zeit und habe einfach bei vielen Gesprächen und Treffen gemerkt, dass es unglaublich viele Geschichten zu erzählen gibt, die längst nicht Platz finden würden in einem Zeittext und auch gar nicht nur mit dem Pippi Langstrumpf-Jubiläum zu tun haben. Und ich habe dann irgendwann zu Johann, dem Urenkel, von dem Sie auch gerade schon gesprochen haben, im Spaß gesagt, ich habe hier so viel Material, das reicht für ein ganzes Buch. Und dann meinte er ebenso flapsig, dann schreib doch eins. Und so ist tatsächlich die Idee entstanden, weil erstmal, haben Sie total recht, wirkt das ja auch so ein bisschen größenwahnsinnig, braucht es noch ein Buch über Astrid Lindgren und muss das ausgerechnet ich schreiben. Genau, aber so ist die Idee damals entstanden.
Aber haben Sie sich damit auch so ein bisschen einen Kindheitstraum erfüllt? Also waren Sie auch Astrid Lindgren oder Pippi Langstrumpf-Fan?
Ich war großer Astrid Lindgren-Fan. Pippi Langstrumpf mochte ich, das war aber gar nicht unbedingt meine allerliebste Geschichte. Sondern? Aber ich mochte zum Beispiel als Kind sehr gerne Ferien auf Saltkrokan, allerdings nicht den Roman, sondern das Hörspiel, das ich immer gehört habe. Und das ist eine sehr viel kindlichere Variante als der Roman, in dem ja die große Tochter erzählt. Ich mochte aber auch die Brüder Löwenherz wahnsinnig gerne oder Madita, Ronja Räubertochter. Also tatsächlich fand ich Pippi immer ein bisschen oben drüber und sehr lustig, aber das war nicht meine allerliebste Figur. Aber ein Kindheitstraum, dass ich mal ein Buch über Astrid Lindgren schreibe, den gab es nicht, nein.
Also wir schauen mal in Ihr Buch rein. Wie gesagt, Sie sind da mit allen möglichen Leuten, die Sie gut kannten, unterwegs. Wir haben schon den Urenkel Johann erwähnt und diese Wohnung, also da sind ja auch Fotos drin und Sie beschreiben das ganz toll. Ist das denn wirklich so? Kommt einem das tatsächlich so vor, als ob die Lindgren gleich vom Bäcker nach Hause kommen könnte? Ist das nicht auch so ein bisschen gruselig?
Nee, gruselig war das gar nicht, aber vielleicht lag es tatsächlich auch daran, dass ich eben mit Johann mehrmals in der Wohnung war und dass der sich in dieser Wohnung bewegt, wie man sich in einer Wohnung bewegt und nicht, wie man sich in einem Museum bewegen würde. Und das war wahrscheinlich ein großer Unterschied. Also der war als Kind dort und hat Astrid, seine Uroma, besucht, hat mit ihr auf dem Sofa gekuschelt, hat mit ihr gelacht. Und genauso bewegt er sich auch. Der schlurft dann auf Socken in die Küche und holt ein Glas Wasser und fragt, möchtest du auch eins? Und normalerweise werden immer so ein paar Besuchergruppen im Monat mit maximal 12 Menschen durch diese Räume geführt. Und dann sind Seile über die Sitzmöbel gelegt und manchmal findet man so einen Zettel, da steht Sitza hinterher, tak, also hier bitte nicht hinsetzen. Und das hat er einfach zur Seite gelegt und gesagt, ach, um die müssen wir uns heute nicht kümmern, setz dich hin und frag mal, was du wissen willst oder erzähl mal, was dich interessiert. Und dadurch war das überhaupt nicht gruselig, sondern man hat wirklich das Gefühl gehabt, diese Familie hält diese Wohnung lebendig und mit ihr auch so ein bisschen Astrid Lindgren.
Sie haben ja ganz viele verschiedene Leute getroffen. Es gibt auch viele tolle Fotografien in Ihrem Buch. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie die Menschen, mit denen Sie sprechen wollten, ausgesucht und auch das Material, was im Buch zu finden ist?
Also ich habe natürlich über die Familie erstmal ganz viele Verbindungen geknüpft und irgendwann war es soweit, wie das oft ist, wenn man anfängt zu recherchieren, dann fasert das aus und dann findet man noch die Person und dann spricht man noch mit jener und am Ende muss man sich dann auch vielleicht entscheiden, dass manche nur eine ganz kleine Erwähnung finden und gar nicht größer auftauchen. Aber ich habe tatsächlich versucht, vor allem an die Menschen heranzukommen, die ihr nahe gestanden haben, weil das auch so ein bisschen meine Idee war, weil sie haben selbst gesagt, es gibt so viele Biografien und ich habe ja versucht, Erinnerungen zu sammeln von den Menschen, die ihr nahe gestanden haben, von Verwandten, aber auch von ehemaligen Kollegen oder Wegbegleitern, Freunden. Und das ist, wie es immer bei sowas ist, die sie am besten kannten, also ihre Tochter Karin oder die Enkel, die sie wirklich auch noch als agile, wache Frau erlebt haben. Ihre Privatsekretärin, die können natürlich unglaubliche Geschichten erzählen und von da aus ging es weiter. Also dann kriegt man immer mehr Hinweise, hast du mit denen schon gesprochen? Ah, und der arbeitet doch jetzt gerade an dieser Geschichte oder die die Enkelin Annika Lindgren, die Tochter von Astrids Sohn, die wusste zum Beispiel, weil sie sich um das literarische Erbe kümmert, dass die Literaturwissenschaftlerin Marlin Nauwerk gerade daran arbeitet, Lindgrens Stenoblöcke zu dechiffrieren.
Ja, das war eine tolle Geschichte, ja.
Und so ergab dann eins das andere, genau.
Und da, die sitzt ja richtig mit so Seniorinnen beisammen, die mithelfen, das zu entziffern. Wie umfangreich ist denn dieser Steno-Block-Schatz?
Also das sind ja mehrere hundert Blöcke, die es gibt. Die liegen in der Bibliothek in Stockholm im Nachlass, im Keller. Und dass die Seniorinnen da aktiv geworden sind, das ist tatsächlich so ein Zufall der Pandemie, weil selbst die älteren Semester sich an Videokonferenzen und Digitaltools gewöhnt hatten. Und die Marlin Nauwerk ist eben noch sehr jung und dachte, wenn mir jemand helfen kann, diese kryptischen Stenokringel zu entschlüsseln, dann sind das Frauen, die wie Astrid damals Stenografie gelernt haben. Und so ist sie auf die Idee gekommen und hat dann eben so eine Schar pensionierte Sekretärinnen um sich versammelt und die haben dann gemeinsam digital an den Übersetzungen gearbeitet. Also da wurden diese ganzen Seiten abfotografiert und dann haben die sich da so durchgewühlt. Mhm. Und manchmal haben sie auch Hackathons verabredet. Also dann haben die sich digital getroffen und ausgetauscht.
Sie lassen ja auch nicht aus in diesem Buch, dass Astrid Lindgren auch Schlimmes erlebt hat. Sie musste ja ihren Sohn Lasse als Baby für 3 Jahre zurücklassen. Und sie hat mal gesagt, dass sie ohne dieses Trauma gar nicht die geworden wäre, die sie dann war. Und als sie ihn dann bei sich hatte, da hat sie sich gewundert, wie andere Eltern so am Spielplatz mit ihren Kindern umgehen, so maßregelnd und brutal. Dagegen hat sie ja auch immer gekämpft. Ist das auch etwas, weshalb sie fehlt, wie ja der Titel ihres Buches nahelegt?
Ja, ich finde unbedingt. Ich finde, dass ganz grundsätzlich die Haltung, mit der Astrid Lindgren Kindern begegnet ist, also sei es jetzt, wenn es um Züchtigung und körperliche Gewalt geht, das ist natürlich das Maximalausmaß, was man verurteilen sollte. Aber auch wenn es um einen normalen Austausch geht und wie man Kindern begegnet, wie man ihnen zuhört, wie man ihnen vielleicht auch Dinge zutraut und ihnen einen Platz in der Gesellschaft zugesteht. Ich finde, da fehlt sie heute nach wie vor. In Deutschland in jedem Fall. Und das ist was, das haben mir ganz viele, mit denen ich über sie gesprochen habe, die sie erlebt haben, als sie selbst noch ein Kind waren, haben immer wieder diesen Satz gesagt, wir haben nie eine andere erwachsene Person getroffen, die sich uns so ernsthaft zugewandt hat wie Astrid. Sie hatte da ein wirklich großes Talent und sie war ernsthaft interessiert daran zu hören, was wir denken. Und das finde ich schon sehr beachtlich und das würde ich mir von vielen Erwachsenen heute auch wünschen.
Sie hat ja die meiste Zeit ihres Lebens allein gelebt. Ihr Mann war früh gestorben, er war Alkoholiker und sie war, finde ich, kommt bei Ihnen nochmal sehr gut rüber, was für eine starke, autonome und ich fand auch vorbildliche Frau sie war, also die auch so gleichzeitig aber sowas total Verspieltes hatte. Ich dachte beim Lesen, da kann man wirklich auch was von ihr lernen. Ging Ihnen das auch so?
Also mir ging es auch so, dass der Respekt vor Astrid Lindgren während dieses Schreibprozesses und während der Recherche nochmal gestiegen ist und ich wirklich dachte, unglaublich, was für eine starke Frau das war. Ich habe auch mich immer wieder unglaublich amüsiert, was für einen Humor sie auch gehabt hat und wie sie über sich selbst lachen konnte. Also sie hat die härteste Kritik bekommen, als sie sich für Tierrechte eingesetzt hat und konnte trotzdem darüber lachen und das immer mit so einem Humor nehmen. Und gleichzeitig ist eine Sache, die mir sehr nachgegangen ist, jetzt als Ergebnis vielleicht für mich persönlich aus diesem Buch, dass ich schon das Gefühl habe, dass diese Stärke auch gleichzeitig eine unglaubliche Härte gewesen ist, die sie sich selbst gegenüber hatte. Also das hat mir ihre enge Freundin und langjährige Privatsekretärin Chastin Quint erzählt, dass Astrid immer sofort losgeeilt ist, wenn andere Menschen Hilfe brauchten, dass sie aber für sich selber eigentlich nie Hilfe in Anspruch genommen hat. Also sie konnte über ihre Gefühle sprechen, hat Kerstin gesagt, und konnte auch mit anderen weinen, aber dass ihr jemand beispringt und hilft, das hat sie wohl nie, nie gekonnt, nie gewollt. Und Kerstin hat gesagt, sie vermutet, dass das eben an dieser frühen Trennung von Lasse gelegen hat, dass sie damals gelernt hat, einfach alleine im Leben zurechtkommen zu können. Und das ist dann schon auch ein bisschen was ich tatsächlich bitter fand und wo ich dachte, sie hat es sich selber auch nicht leicht gemacht im Leben, so stark sie war.
Und sie hat offenbar ja auch wirklich nur sehr, sehr wenig Leute an sich rangelassen, eben zum Beispiel diese Kerstin Quint, die ja auch erst kürzlich verstorben ist. Sie hat auch den Satz, zitieren Sie auch, dass Astrid Lindgren gesagt hat, der Mensch ist ganz allein. Also sie hat offenbar sich wirklich dann nur auf sich selbst verlassen.
Ja, das ist das, was ich mit einer gewissen Bitterkeit meine. Also mich hat das auch schlucken lassen, wenn man sich die Lebensgeschichte anguckt und die Momente, wo sie vielleicht wirklich das Gefühl hatte, erst bekommt sie ein uneheliches Kind, dann heiratet sie, hat eine stabile Familie, dann ist der Mann aber Alkoholiker, stirbt früh, ihr Sohn ebenfalls Alkoholiker, stirbt vor ihr an Krebs, das Schlimmste, was sie sich als Mutter vorstellen konnte, dass ihr Kind vor ihr die Welt verlässt. Also sie hat schon eine Menge einstecken müssen, und vielleicht ist dann sozusagen aus dieser Stärke auch eine Autonomie erwachsen, mit der sie sich aber sehr viel abverlangt hat.
Was war denn, um mit was Schönem zu enden, für Sie Ihre schönste Begegnung während dieser ganzen Recherche und während der vielen Reisen, die Sie gemacht haben?
Ach, das ist immer so schwierig, da eins rauszupicken. Also was ganz sicherlich ein Tag war, den ich nicht vergessen werde, war der Ausflug, den ich mit der Tochter Karin und ihrer Enkelin Morlin in die Scheren ins Sommerhaus machen konnte. Vielleicht auch, weil das meine persönliche Kindheitserinnerung oder Verbindung mit Ferien auf Salzkrokan ist. Und eben mit den beiden Frauen da rauszufahren an einem Herbsttag, als nicht mehr viele Sommergäste da waren, durch die Räume zu streifen, sich von den Geschichten erzählen zu lassen. Und man hat da draußen auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass man aus der Zeit gefallen ist, bis dann so ein riesen Kreuzfahrtdampfer durch den Sund dampft und qualmt. Dann weiß man wieder, okay, wir sind in den 2000er Jahren, aber das alte Holzhaus, die alten Familienfotos an den Wänden und auch eine unglaubliche Geduld und Freundlichkeit, die beiden Frauen mir entgegengebracht haben. Das war schon ein sehr, sehr schöner Tag, den ich sicherlich nicht vergessen werde.
Katrin Hörnlein, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Vielen Dank für das Interesse.
Und das Buch von Katrin Hörnlein ist unter dem Titel Eine wie Sie fehlt in dieser Zeit Erinnerungen an Astrid Lindgren beim Oetinger Verlag erschienen. Es enthält viele Fotografien und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Gefühle haben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein eher stiefmütterliches Dasein in der Philosophie geführt, aber das hat sich längst gründlich geändert. Eine Expertin für die Philosophie der Emotionen ist die israelische Philosophin Ilit Ferber. Sie lehrt an der Universität in Tel Aviv und ihr neues Buch heißt Sprachwehen über Schmerz und den Ursprung der Sprache, und Sieglinde Geisel hat es gelesen. Frau Geisel, das ist ja schon ein ungewöhnlicher Titel, Sprachwehen, das klingt so ja nach Geburt. Was wird denn da geboren? Die Schmerzen oder die Sprache oder beides?
Ja, also das geht natürlich schon sehr auch um den Ursprung der Sprache. Und einer der Texte, mit denen die Autorin arbeitet, ist Herders vom Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Und alle, die in meiner Generation Germanistik studiert haben, kennen das. Und der erste Satz, den habe ich sofort natürlich auch wiedererkannt, schon als Tier hat der Mensch Sprache. Und da geht es eben genau um diese rein emotionale Sprache, er sagt auch, das ist wie eine Saite, die einfach angeschubst wird, wenn man eben Schmerzen hat und dann schreit. Also dieser ursprüngliche Ausdruck.
Aber ist denn sowas, eben jetzt so ein Schmerzensschrei, überhaupt schon Sprache?
Ja, das ist eigentlich genau die These, gegen die Ilit Ferber sich wendet. Es gibt ja die Idee, ja, wer Schmerzen hat, der verliert eben die Sprache, kann nur noch schreien. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Sie sagt aber, es ist dann doch viel komplexer. Und sie macht ganz eindrückliche Paradoxien auf. Also einerseits raubt uns der Schmerz die Sprache, aber er drängt eben auch zum Ausdruck. Man möchte ganz dringend erzählen, dass es einem wehtut. Und Einerseits isoliert er uns, weil wir ja eben nicht mitteilen können, was für eine Art Schmerz wir haben. Man kann sich ja in den Schmerz eines anderen nicht hineinfinden. Aber gleichzeitig ist es auch der Ruf nach Mitleid, also aus der Isolation herauszukommen. Und sie zeigt das dann auch an Herder sehr schön, wie es von der Sprache der Empfindung zur menschlichen Sprache geht. Und die Empfindung, also der Schmerzensschrei, wird ersetzt durch ein Wort, also durch das Wort Schmerz, eine Abstraktion. Und dann ist auch eine Zeile, die alle eben, die den Text kennen, sofort wiedererkennen. Ich fand das immer sehr lustig, als ich das damals im Studium gelesen habe. Wenn der Mensch ein Schaf sieht, das blökt, dann merkt er sich, aha, das blökt. Das heißt, er trennt die auditive Empfindung von der Empfindung selbst und findet das Wort. Und wenn er wieder ein Schaf sieht, dann sagt es in ihm, ha, du bist das Blökende, also diese Art von Übergang eben von der Empfindung zur bewussten Sprache. Und damit fängt eben auch die Bewusstwerdung des Menschen an.
Also sie bezieht sich auf Herder offenbar ganz stark. Was hat sie denn noch da so für Gewährsleute aus der philosophischen Geschichte?
Ja, also der Text besteht zu einem ziemlich großen Teil aus Close Readings. Und es geht nicht nur um Philosophen, sondern auch um Literatur. Also Sophokles' Drama Philoktet, das ist ein Mythos, in dem eigentlich diese ganze Theorie schon dargestellt wird. Philoktet war auf dem Weg nach Troja mit seinen Gefährten, wurde auf einer Insel von einer Schlange gebissen und danach entzündete sich die Wunde und die Gefährten waren nicht nur von dem Gestank der Wunde angeekelt, sondern sie ertrugen seine Schmerzensschreie nicht mehr. Und das machten sie, sie haben ihn auf einer Insel ausgesetzt. 10 Jahre später kommt wieder ein Abgesandter und er soll eigentlich Philoktet um seinen Bogen betrügen, den er von Herakles gekriegt hat. Und er erlebt dann dort auch bei Philoktet wieder eine Schmerzattacke, wo Philoktet schreit und Sophokles schreibt das auch sehr schön, apai und so. Und aber dieser Neoptolemus, der geht nicht in die Isolation, sondern fängt an zu fragen, ja, was ist denn los, was hast du? Und dann kommt eben die zweite Ebene, das Mitleid dazu und er offenbart sich dann und betrügt ihn nicht. Und andere Autoren, die sie zu Rate zieht und uns vieles eben auch wiedergibt, ist Rousseau. Heidegger hat 1939 ein Seminar über Herders Text, Abhandlung über den Ursprung der Sprache gemacht, wo es dann aber nicht mehr so sehr um Schmerz nur geht. Also es ist ein Buch, das ein bisschen meandert, aber ich fand das alles schon sehr interessant, auch mich wieder mal mit Heidegger auseinanderzusetzen.
Und so wie Sie es jetzt alles erzählen, finde ich, klingt es eigentlich auch so ganz mitreißend fast schon oder zumindest anschaulich. Ist das denn so? Denn manche Leute haben ja auch ein bisschen Berührungsängste mit philosophischen Texten. Kann man das auch einfach so lesen als Nicht-Philosoph?
Das kann man schon. Ich meine, es ist anspruchsvoll und es sind auch verwinkelte Gedankengänge, die sie da uns wieder vorführt. Aber es ist sehr zugänglich geschrieben und von Peter Brandes auch sehr schön übersetzt aus dem Englischen. Also es ist kaum Jargon dabei und ich konnte dem eigentlich immer gut folgen mit etwas Konzentration. Und was ich wirklich genossen habe, sind gewisse Zitate. Sie zitiert wirklich sehr schöne Stellen und gerade bei Herder. Also ich habe vorhin gesagt, dass die Saite im Tier oder im Menschen eben, die auf dieser Sprache der Empfindung anschwingt. Und es kommt jetzt, also ich habe mir das rausgeschrieben, weil es mir so sehr gefällt. Herder schreibt dann, der Mensch ist ein zart beseitetes Wesen. Die Natur hat in diese Saiten Töne verborgen, die, gereizt und ermuntert, wieder andere, gleich zart gebaute Geschöpfe wecken. Also solche Sachen machen das Buch eben auch sehr lesenswert.
Und kommt sie denn auch zu irgendeiner Schlussfolgerung, einer Conclusio? Sind denn Sprache und Schmerz jetzt Gegensätze oder eher nicht?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend. Sie hat nicht wirklich eine Schlussfolgerung 1:1. Also man folgt diesem meandernden Gedanken und wird auch wirklich beschenkt durch Einsichten. Aber was ich sehr interessant fand, am Schluss geht sie von der konkreten Sprache weg hin zur Sprachtheorie. Und da kann man ja sagen, es gibt einerseits Sprache als Auskunft über einen Sachverhalt. Wir beschreiben, wir kommunizieren. Dann gibt's auch Sprache, so die Sprechakttheorie. Also Sprache kann auch etwas bewirken. Und in Bezug auf Schmerz macht sie die Unterscheidung zwischen Schmerz erkennen und Schmerz anerkennen. Also ich erkenne, jemand hat Schmerz oder ich anerkenne, dass dieser Mensch Schmerz hat. Und wenn ich das anerkenne, dann muss ich handeln. Dann darf ich da nicht gleichgültig bleiben. Und das ist dann plötzlich eine enorm politische Schlussfolgerung. Ich meine, wer denkt nicht an die über 500 Flüchtlinge, die jetzt ertrunken sind, deren Leid wir eben nicht anerkannt haben.
Also ein auch aktuelles Buch, Sieglinde Geisel, über das neue Buch von Elit Färber, Sprachwehen über Schmerz und den Umgang und um den Ursprung der Sprache, heißt es aus dem Englischen Übersetzer das Buch Peter Brandes und erschienen ist es im Neophilis Verlag. 248 Seiten kosten 29 €.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ihre Rolle als Juno im gleichnamigen Filmmelodram bescherte Ellen Page eine Oscar-Nominierung und weitere seelische Verletzungen. Zur Filmpremiere sollte die damals 20-Jährige in High Heels und Abendkleid erscheinen. Eine Tortur für Page, die sich von Kindheit an falsch fühlte im weiblichen Körper. Nach vielen weiteren belastenden Jahren im von traditionellen Geschlechterrollen besessenen Hollywood erklärte Page mit Anfang 30, Transgender zu sein. In der Autobiografie Page Boy beschreibt Elliot Page seinen Leidensweg und wie er endlich zu sich selbst fand.
It's, you know, getting out of the shower and the towels around your waist and you're looking at yourself in the mirror and you're just like, there I am.
Der Schauspieler Elliot Page spricht über seine Geschichte. Mark Waschke liest aus der deutschen Übersetzung von Page Boy. Heute Abend im Kino International in Berlin und bundesweit als Livestream. Andreas Dorau ist so viel mehr als Fred vom Jupiter. Kein Wunder, dass Element of Crime Mastermind Sven Regener den Vorschlag Doraus, gemeinsam ein Buch zu schreiben, rundweg ablehnte. Kein Roman könne besser sein als das Leben des eigensinnigen Pop-Exzentrikers. In dem Buch Die Frau mit dem Arm hat Regener literarisiert, was Dorau ihm aus seinem an absurden Abenteuern nicht armen Schaffen erzählte. Wenn ich glauben mag, was er da liest, sollte heute nach Karlsruhe pilgern. Dort belegt Andreas Dorau die zum Teil unglaublichen Begebenheiten mit Bild- und Videomaterial. Eine pophistorische Offenbarung, teils zum Schreien komisch, aus einem Künstlerleben, das keine Kompromisse kennt oder nur solche, auf die sonst niemand gekommen wäre. Andreas Dorau und Gerion Klug performen Die Frau mit dem Arm, heute Abend im P8 in Karlsruhe. Es gibt Momente im Leben, in denen man sich zerreißen könnte und trotzdem nicht allen gerecht werden. So geht es der alleinerziehenden Mutter in Lisa Frühbeis neuer Graphic Novel Der Zeitraum. Die Komponistin hat nur noch wenige Tage Zeit, ihren Wettbewerbsbeitrag einzureichen und zwei Kinder und einen Haushalt, die ihre ganze Aufmerksamkeit benötigen. Während sie sich an allen Fronten aufreibt, sehnt sie sich nach ein wenig Ruhe und Zeit für sich.
Der Comic ist auch während der Pandemie entstanden und ich habe viele Müttern auch zugehört, die plötzlich einen wahnsinnigen Schnalzer zurück in die Care-Arbeit erfahren haben und natürlich trotzdem noch versucht haben, gleichzeitig ihren Beruf irgendwie zu stemmen. Und die mir alle gesagt haben, dieser Comic spricht mir aus der Seele.
Der Zeitraum oder wie ich versuchte, das Monster in mir zu lieben. Lisa Frühbeis präsentiert ihre neue Graphic Novel heute Abend im Literaturhaus München.
Und das waren die Literaturtipps mit Julia Eickmann. Bei uns geht es jetzt um künstliche Intelligenz im Rahmen unseres Themenschwerpunkts und KI, das ist ja längst kein Thema mehr für Science-Fiction-Autoren. Sie umgibt uns überall im Alltag, beim Online-Shoppen, in Firmen, die mit Robotern arbeiten oder in den Wärmebildkameras an Flughäfen. Aber beim Büchermachen, das machen doch unermüdliche Verleger, Spürnasen, spitzfindige Lektoren und natürlich geniale Autorinnen. Aber vielleicht nicht mehr lange. Und Fabian Leonhard, der vor 3 Jahren den Trabantenverlag gegründet hat, ist dann vorbereitet. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass Sie da sind. Der Trabantenverlag ist ja ein Lyrikverlag. Sie haben ein Projekt gemacht, Hashtag Lockdown-Lyrik. Das wurde viel beachtet. Oder auch die Übersetzung von Irene Solas Roman Singe, ich tanzen die Berge. Da haben Sie den Europäischen Literaturpreis dafür bekommen. Also ein riesiger Erfolg für Sie. Wo kommt bei Ihnen im Verlag die KI ins Spiel?
Also ich bin ja zu einer Zeit sozusagen in diese Branche gestartet, in der sich alles angefangen hat zu verändern. Also ich habe angefangen, wirklich Bücher zu machen, ganz klassisch, alt, also eine große Auflage gedruckt und quasi alles händisch gemacht und habe dann relativ schnell gemerkt, dass dieser Markt eigentlich so, wie er immer funktioniert hat, kaputt ist. Also sowohl die Presse funktioniert nicht mehr so wie früher. Früher war das ja so, man hat irgendwie einen großen Artikel in der SZ bekommen oder FAZ und dann sind die Leute in die Buchladen gerannt. Und das funktioniert alles nicht mehr. Das hat sich so kleinteilig verästelt in die Online-Medien. Und die Produktion von Büchern ist so teuer geworden, dass am Ende beim Verlag und dann am Ende auch beim Autor einfach fast nichts mehr ankommt. Das heißt, es muss sich ja was ändern, damit man auch Bücher machen kann, die nicht nur den Mainstream interessieren, sondern dass man auch nochmal nischige Sachen machen kann. und das halt auch finanzieren kann.
Und wo genau setzen Sie das dann ein? Weil mein erster Gedanke war, zum Beispiel, wenn man ein Buch macht, ist ja die Arbeit mit dem Lektor oder der Lektorin irgendwie ganz wichtig. Und da gibt es auch oft noch Streit über bestimmte Stellen. Wo kann denn beim Büchermachen da sowas zum Beispiel eine KI ersetzen?
Also das Faszinierende ist eigentlich tatsächlich, wir stellen gerade fest, fast an jeder Stelle. Und ich muss sagen, weniger im literarischen Bereich, sondern vielmehr im Sachbuchbereich. Und da setze ich jetzt auch mit Trabanten den neuen Fokus. Und zwar so, dass Autoren wirklich mit KI auch schreiben. Also beispielsweise haben wir jetzt ein Thema, ein philosophisches Thema, eine kleine Abhandlung über die Philosophie von Kant. Dann gibst du der KI die Anweisung, die fängt an zu schreiben. Du brauchst aber einen Autoren, der diese KI steuern kann, der sagen kann, an der Stelle wollen wir jetzt tiefer einsteigen. Dann macht das die KI. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Und die Ergebnisse sind wirklich erschreckend gut. Also oft besser als das, was wir zugeschickt bekommen. Dann geht es weiter, dann ist sozusagen der Text fertig. Natürlich guckt die Redaktion, der Autor rüber. Dann geht das alles in den KI-Buchsatz. Das heißt, das, was früher der Buchsetzer, die Buchsetzerin gemacht hat, wo wird was eingerückt, das kann die KI besser. Sie macht keinen einzigen Fehler und sie macht es kostenlos. Das heißt, es ist ja klar, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann alle nutzen werden.
Aber das sind ja eigentlich alles tolle Berufe, auch Buchgestalter, Lektor. Was wird mit den Leuten, wenn die alle ersetzt werden? Können die stattdessen was anderes machen? Also was Sinnvolleres im Verlagswesen?
Also es bleibt halt am Ende mehr Zeit für wirklich die Autorenarbeit, würde ich sagen. Es bleibt mehr Zeit, um die Bücher zu bewerben. Aber diese einzelnen Arbeitsschritte, die werden... Also ich werde das konsequent umsetzen, einfach weil so viel Geld eingespart wird. Das kann ich halt mehr ins Marketing stecken, das kann ich vor allem den Autoren mehr geben. Und da halt die Produktion pro Buch so viel geringer ist, also die Kosten, habe ich halt die Möglichkeit, viel mehr Bücher zu machen in viel kürzerer Zeit. Weil was wir gerade beobachten, ist ja, dass Verlage immer weniger Bücher machen und diese wenigen aber dann mit dem gesamten Marketingbudget ausstatten. Und das führt natürlich dazu, dass letztlich immer die gleichen Bücher auf den Tischen liegen und halt der Mainstream bedient wird. Und alles, was ein bisschen besonderer ist, was speziellere Perspektiven aufwirft, es halt gar nicht mehr auf die Büchertische schafft. Und deswegen glaube ich, dass KI, vielleicht auch gepaart mit Print on Demand und E-Book, halt Verlagen viel mehr Freiheit gibt, auch Themen hochzubringen, die halt vielleicht nicht so mainstreamig sind. Und das ist quasi eine Demokratisierung auch des ganzen Verlagswesens. Also das ist so meine Vision.
Sie hatten ja gerade schon die Autoren erwähnt, dass man die vielleicht dadurch mehr fördern kann oder denen ein bisschen mehr bezahlen kann. Aber wäre nicht auch die letzte Konsequenz dessen, was Sie da beschreiben, dass man auch die Autoren quasi durch KI ersetzt und so einen idealen Bestseller, das wovon ja alle Verleger träumen, dass man quasi das Patentrezept für einen Bestseller findet, wäre das auch denkbar?
Also zumindest im literarischen Bereich würde ich das ausschließen. Die KI wird den Autor, die Autorin nie ersetzen, aber sie hilft halt enorm beim Schreiben. Was ich mir aber vorstellen kann, und darüber denke ich ernsthaft nach, sind komplett neue Vergütungsmodelle für Autoren. Und zwar gerade so im Sachbuchbereich kann ich mir tatsächlich vorstellen, jetzt ab Herbst, irgendwann Autoren sozusagen im Verlag fest anzustellen, mit einem festen monatlichen Gehalt. Und das ist natürlich eine völlig neue Welt. Und das ist aber möglich, weil die Buchproduktion, das Schreiben viel günstiger wird. Ja, solche Sachen dann einfach möglich werden. Und das ist ja erstmal positiv, finde ich.
Jetzt ist ja der ganze Buchmarkt am Stöhnen und Jammern, auch zu Recht, weil die Papierpreise so hoch sind, die Energiekosten, die Leute kaufen einfach viel weniger Bücher. Aber ist vielleicht auch ein Problem, dass eben sich so sehr an althergebrachte Strukturen und Buchmacher-Traditionen quasi geklammert wird? Müssen sich die Verlage auch lernen, da umzudenken?
Also ich für mich kann ich die Frage mit einem großen Ja beantworten. Also wir werden große Auflagen überhaupt nicht mehr machen. Da wird kleinteilig produziert, fast tagtäglich wird geguckt, wie viel druckt die KI. Das heißt, auch die KI entscheidet tagtäglich, wie viel wird nachgedruckt, je nach Nachfrage. Es ist ja auch völlig sinnlos, riesige Auflagen zu drucken, die einzulagern. Das ist nicht ökologisch, das ist nicht nachhaltig, das ist zu teuer. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und das ist nicht mehr das, was ich zumindest machen werde.
Und es ist ja auch so ein bisschen Lesen im Kaffeesatz immer, druckt man jetzt nach oder druckt man nicht nach? Das wird auch einfacher dadurch.
Man kann Auflagen quasi tagesaktuell anpassen, kann Korrektur vornehmen. Es ist einfach das, was passieren wird. Und Print on Demand ist mittlerweile von der Qualität her so gut geworden, dass man wirklich zwei Bücher in die Hand nehmen kann und den Unterschied nicht mehr merkt. Und auch die Produktionskosten nähern sich immer weiter an. Das ist einfach, man kann sich noch ein paar Jahre dagegen stemmen Am Ende wird sie es aber durchsetzen.
Manche Verlage setzen ja auf das Gegenteil, nämlich Slow Publishing, oder? Habe ich das falsch verstanden? Das, was Sie machen, ist dann quasi Fast Publishing.
Also ich habe das quasi auch probiert mit Slow Publishing.
Was heißt das eigentlich genau, dass man ganz liebevoll, ganz langsam irgendwie ein Buch macht?
Im Grunde sehr wenig Bücher machen, die aber dann besonders auswählen und dann alle Kraft auf diese Bücher packen. Das Problem ist, das hatte ich ja schon gesagt, ist halt, man wird sich dadurch für Bücher entscheiden, die halt immer wieder in den Mainstream kommen. Das heißt, man wird immer wieder Bücher machen, bei denen man sich sicher ist, die funktionieren auch. Und wenn das alle machen, haben wir natürlich einfach auch eine Verflachung der Literatur und der Buchwelt, weil man sich nichts mehr traut als Verleger. Und deswegen, das ist wirklich meine Überzeugung, kann KI und Print on Demand wieder den Verlegern, den Autoren mehr Freiheit geben, mehr Bücher zu machen und eben auch Bücher zu machen, die vielleicht wirtschaftlich einfach auch risikoreich sind. Aber das Risiko ist halt geringer und dadurch geht das wieder. Und das brauchen wir unbedingt.
Können Sie denn da mit dem Trabantenverlag, der ja eher klein ist, da auch so eine Art Vorreiterrolle, so eine Art Testballon sein? Weil ich frage mich jetzt gerade, ob das auch für alle Verlage, also so riesen Konzernverlage, ob das da überhaupt funktionieren würde?
Also ich weiß es nicht. Ich weiß, was für mich, für uns funktioniert. Wir werden einfach loslaufen. Ich finde das auch unglaublich spannend. Ich möchte das auch gar nicht nur alleine machen. Also ich habe da auch Lust und meine Erfahrungen dann weiterzugeben und auch andere Verlage dann zu beraten, weil ich glaube, dass ich das einfach ändern muss. Und weil einfach mehr Freiheit, die Branche ist so, ich habe wirklich das Gefühl, die Branche kann gar nicht mehr richtig atmen. Die Autoren, die Buchhändler, also alle sind so kurz vor der Kante. Und das ist keine schöne Situation. Also es braucht meiner Meinung nach wirklich eine große Änderung und nicht kleine Korrekturen. Und genau das möchte ich jetzt machen und da einfach loslaufen.
Fabian Leonhard, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Alles Gute auch für Ihren Trabantenverlag.
Danke. Tschüss.